Medizin und Gesundheit mit Universitätsprofessor Dr. Manfred Götz.
Meine Damen und Herren, einen angenehmen Nachmittag. Albert Einstein, Thomas Mann, Charles de Gaulle, drei berühmte Namen, und bei allen drei war die Todesursache inneres Verbluten wegen eines geplatzten Aneurysmas der Aorta im Bauchraum. Solche Aussackungen können bei jeder Arterie auftreten, und im Gehirn und bei den großen Schlagadern besteht bei einem Platzen Lebensgefahr. Mehr als 70.000 Personen in Österreich tragen dieses Risiko, ohne davon etwas zu wissen. Und bei etwa 7.000 davon tickt diese Zeitbombe bereits ziemlich laut. Sie bedürften dringend einer Behandlung. Arterienerkrankungen sind also die wichtigste Gesundheitsbedrohung, sei es in den Hauptschlagadern, im Gehirn, im Herzen, auch an den Nieren oder an den Beinen. Gefäßverengungen oder gar Verschlüsse sind immer wieder lebensbedrohlich. Viel Arbeit also für Expertinnen und Experten aus den Bereichen der Angiologie und der Gefäßchirurgie. Und wir wollen uns diesem Thema heute zuwenden. Und zu diesem Zweck begrüße ich hier im Studio meine Gäste, die ich vorstellen darf. Zunächst Frau Universitätsprofessorin Dr. Andrea Wilfort-Ehringer. Frau Professor Wilfort-Ehringer ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie an der Klinischen Abteilung für Angiologie der Universitätsklinik für Innere Medizin II der MedUni Wien. Und dann begrüße ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Thomas Hölzenbein. Herr Professor Hölzenbein ist Vorstand der Salzburger Universitätsklinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie und er ist auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten und ich darf vielleicht gleich in das Thema einsteigen. Diese Zahlen, die wir hier in der Einmoderation gehört haben, Frau Professor, sind das reale Zahlen? Wie häufig aus Ihrer Schätzung sind denn so Erkrankungen der Arterien? Und vielleicht eine zweite Frage gleich anschließend, ist das ein altersbezogenes Problem oder geht das quer durch alle Lebensabschnitte?
Schönen guten Tag. Das sind sicher reale Zahlen. Es sind die kardiovaskulären Erkrankungen immer noch Nummer eins bei den Todesursachen in Österreich, obwohl gering rückläufig. Das ist das eine. Das zweite, die Atherosklerose ist eine Erkrankung des Alters. Sie beginnt sehr früh, unter Umständen bei Vorhandensein eines starken Risikofaktors schon im Kindesalter und entwickelt sich langsam und schleichend über Jahrzehnte, bis sie dann mit etwa im vierten oder fünften Lebensjahrzehnt dann manifest wird, etwa in Form eines Myokardinfarkts, eines Schlaganfalls oder eben in Form der Schaufenstererkrankung.
Sie haben da eine Reihe von Erkrankungen, eine Reihe von Diagnosen schon angerissen. Vielleicht darf ich Sie bitten, dass Sie ganz kurz einmal dieses große Spektrum der internistischen Gefäßfragestellungen darstellen. Und wir werden dann Herrn Professor fragen, wie das aus der chirurgischen Sicht ausschaut.
In die Ambulanz der internistischen Angiologie an der MedUni Wien kommen vorwiegend Patienten mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, also mit einer symptomatischen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Man muss wissen, das sind sehr, sehr kranke Patienten. Das sind Patienten mit einem sehr generalisierten Stadium der Atherosklerose, die nicht nur die Beingefäße, sondern auch die Herzkranzgefäße und die hirnversorgenden Gefäße befallen. Hier geht es erstens darum, diesen Krankheitsprozess zu stabilisieren mit den entsprechenden Medikamenten. Zweitens die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern, unter Umständen durch eine Verbesserung der Durchblutung an den Beinen. Und drittens in jedem Fall die Extremität, das Bein zu erhalten.
Entzündliche Erkrankungen, ist das auch ein Thema für den Angiologen?
Ja, das ist eine sehr seltene Ursache der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, die entzündlichen Gefäßerkrankungen. Da möchte ich zwei nennen. Das eine ist die Thrombangitis obliterans, das ist die Erkrankung der jungen rauchenden Männer. Das zweite, die Aortenbogenarteritis, das ist eine Erkrankung junger Frauen, die es natürlich von der Atherosklerose zu differenzieren geht. Also wenn ein Patient im sehr jungen Alter mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit kommt, gilt es immer zunächst, eine entzündliche Ursache zu differenzieren.
Wir haben das Wort Atherosklerose mehrfach gehört, wir kommen darauf zu sprechen noch. Aber vielleicht darf ich jetzt diesen Schwenk machen zu Herrn Professor, wo ist das Spektrum der Dinge, die dann tatsächlich bei Ihnen operativ zu versorgen sind?
Schönen guten Nachmittag, Herr Professor Götze. Nun, die Gefäßchirurgen sind meistens die Letzten, die die Patienten sehen, weil ja der Großteil der Patienten Gott sei Dank durch unsere angiologischen Kollegen konservativ behandelt werden kann. Die Gefäßchirurgen kommen immer dann zum Sprache, wenn es darum geht, entweder operativ oder interventionell tätig zu sein, wenn alle konservativen Maßnahmen versagen.
Und das sind, kann man abschätzen, vielleicht gibt es da Zahlen, wie viel gefäßerkrankte Personen landen bei Ihnen tatsächlich aus dem Gesamt? Sind das 10%, die dann tatsächlich einer chirurgischen Intervention bedürfen? Sind das 20% oder ist das eine Frage, die man in der Form vielleicht gar nicht stellen soll?
In der Form kann man diese Frage sicherlich nicht beantworten, aber es ist sicherlich so, dass es nicht mehr als 10% sind aller Patienten, die letztendlich wirklich eine Intervention bedürfen.
Was ja im Grunde genommen ein Kompliment an die angiologische, internistische Versorgung darstellt.
Durchaus. Unsere angiologischen Kollegen sind da sehr, sehr rührig und wir sind auch sehr dankbar, denn die Bevölkerung in den westlichen Industrienationen altert. Die Patientenzahlen nehmen massiv zu und wir könnten das gar nicht bewältigen, wenn uns das nicht unsere lieben Angiologen abfedern würden.
Ja. Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf darauf hinweisen, dass Sie bereits vor der Sendung auf der Ö1 Homepage umfangreiche Informationen zum jeweiligen Thema erhalten. Sie können dort auch Ihre Erfahrungen austauschen oder Fragen stellen, die wir in die Sendung einfließen lassen. Nach der Sendung beantworten unsere heutigen Gäste bis 15 Uhr Ihre Postings. Und natürlich können Sie auch, wie immer, und ich darf Sie besonders einladen, bei uns anrufen. Unsere Telefonnummer 0800 22 69 79, unser heutiges Thema also, Gefäßerkrankungen im Bereich der Arterien. Was gibt es da, was kann man tun, was gibt es Neues? Wir haben das Wort Atherosklerose angesprochen. Frau Professor, ganz kurz, was ist die Atherosklerose und weiß man, wie das eigentlich zustande kommt?
Unter Atherosklerose kann man das Altern der Gefäße verstehen. Bei Vorhandensein von einem oder mehreren Risikofaktoren kommt es zum vorzeitigen Altern der Gefäße. Dass die Gefäße verlieren an Elastizität, das ist die erste Stufe. Die Innenschicht der Arterien beginnen zu verdicken und dann mit der Zeit bricht die Gefäßwand innen auf, es lagern sich Blutblättchen an und es entstehen Engstellen. Werden diese Engstellen hämodynamisch bedeutsam, kommt es zu Symptomen wie beim Herzen Angina pectoris, bei den Beckenbeinarterien zur Schaufensterkrankheit.
Haben Sie als Internistin, haben Sie als Chirurg die Möglichkeit, diese Atherosklerose tatsächlich anzugehen oder reversibel zu machen? Wie schaut es aus der chirurgischen Sicht aus? Darf ich da mal vielleicht gleich nachfragen?
Also ich würde mir wünschen, wenn ich es reversibel machen könnte, weil dann müsste ich nicht in der Klinik sitzen und Gefäßpatienten behandeln, sondern könnte mich in einer Hängematte auf den Malediven schaukeln und den Nobelpreis entgegensehen. Sowas gibt's leider nicht. Man kann die Atherosklerose auch nicht vorbeugend behandeln, denn in der Regel haben die Patienten keine Beschwerden. Und erst dann, wenn ein Ereignis eintritt, egal in welchem Organsystem, ob es jetzt das Herz ist, das Gehirn oder die Beine, erst dann wird in der Regel mit der Therapie begonnen. Und dann ist es meistens eigentlich schon sehr zu spät, um vorbeugend tätig zu sein.
Das heißt, so eine simple Vorstellung, wie ich schabe die Gefäße ab und aus und putze das Rohr, das ist etwas, wo man wahrscheinlich nicht wirklich weiterkommt, Frau Professor.
Also wenn einmal Symptome da sind, dann ist diese Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten. Das, was man dann tut, was man machen kann, man kann diesen Erkrankungsprozess stabilisieren mit entsprechenden Medikamenten. Zum Beispiel solchen, die das Cholesterin senken, sogenannten Statinen oder Blutblättchen hemmende Medikamente.
Aber wenn ich Sie beide verstehe, dann habe ich aus der Sicht des Patienten, des Endverbrauchers, eigentlich erst dann wirklich Probleme, wenn die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten ist.
Ja, genau.
Und ich habe nicht sehr viel in der Hand, um vorbeugend nachzuschauen, ist was los oder ist nichts los? Oder sehe ich das zu einfach?
Das ist richtig. Es ist so, dass die Behandlungsmethoden, egal ob sie mit Katheter sind oder chirurgisch, doch relativ invasive Methoden darstellen, die man keineswegs prophylaktisch machen kann. Es gibt ein einziges Organsystem, wo man ohne Symptome operiert, das ist die Halsschlagader, aber sonst ist das Intervenieren und Operieren doch mit derartig viel Risiko behaftet, dass man das nicht prophylaktisch machen kann.
Gibt es Risikofaktoren, die die Entwicklung einer Atherosklerose, also einer Gefäßveränderung, begünstigen, beschleunigen?
Es gibt eine ganze Reihe solcher Risikofaktoren, modifizierbare und nicht modifizierbare. Also nicht beeinflussbare ist das Alter. Die Atherosklerose ist eine Erkrankung des Alters. Es gibt einen sehr schönen Satz aus dem Jahre 1800. Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und im Falle des Vorhandenseins von diversen Risikofaktoren altert der Gefäßbaum eben sehr viel rascher. Modifizierbare Risikofaktoren ist der Bluthochdruck, das Rauchen, man kann den Diabetes einstellen.
Diabetes nimmt weltweit zu. Ist da eine lineare Beziehung, Diabetes mehr, daher auch Gefäßerkrankungen mehr? Oder ist das noch nicht gesichert?
Man sieht das sehr schön in einem Entwicklungsland wie Indien, wo die Diabeteszahlen überproportional ansteigen durch die Entwicklung der Bevölkerung und auch durch die Änderung des Lebensstandards. Und dort ist die Behandlung von Gefäßproblemen ein echtes Problem geworden, weil es viel zu wenig Menschen gibt, die das dort können. Und das ist in westlichen Industrienationen nicht ganz so ausgeprägt, weil dort gibt es mehr Behandlungsmöglichkeiten.
Mhm. Es ist ja heute üblich, dass man auch nach der Genetik fragt. Weiß man etwa für die Entstehung von Aneurysmen, gibt es da einen genetischen Hintergrund?
Es gibt sicher genetische Faktoren, die, eine Häufung von der Entstehung von Aneurysmen bewirken. Es gibt Familien, in denen die gehäuft auftreten. Da screent man dann besonders genau in solchen Familien. Aber die Hauptursache von solchen Aneurysmen ist die Atherosklerose, die nicht nur Engstellen macht, sondern auch Erweiterungen der Gefäße.
Ja, wir haben einen Hörer bereits in der Leitung. Herr Wallner, wir hören Sie.
Ja, grüße Gott.
Bitte sehr.
Mein Name ist Wallner, ich bin ein PAF, ich sage in der Kurzform, also periphere arterielle Verschlussart.
Ja.
Bin operiert worden, muss noch Danke sagen, war super, das hat quasi alles super verlaufen auf der Gefäßchirurgie in Wien. Ich hätte da ein paar prinzipielle Fragen noch dazu gehabt. Bei mir ist es relativ überraschend aufgetreten. Ich bin 59, ich habe gelebt, das habe ich mit den Internisten besprochen. Also ich weiß warum. Ja? Aber wenn bereits so ein massiver Verschluss da ist und ich habe also eben da ein Kunststoffteil reinbekommen, warum wird da nicht gleich dann das ganze Arteriensystem oder das ganze Adernsystem gescreent? Ob beim Herz was ist oder ob im Gehirn was sein könnte, wenn ich so einen Fuß schon massiv habe, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass woanders auch Probleme sein könnten. Ich habe zur Angiografie bekommen, ich habe zur Ultraschall bekommen, eigentlich nur bis zur Hälfte dann quasi, ne? Bis beginnend von, wo so quasi Herz beginnt. Ne?
Herr Wallner, wir geben die Frage gleich an den Professor Hölzenbein.
Naja, Sie waren in einem Krankenhaus, wo das mit großer Akribie betrieben wird, gerade die Diagnostik der anderen Gefäße, die nicht betroffen sind. Aber im Wesentlichen können wir uns leider nur darauf konzentrieren, dass wir eben genau dieses Teil, das betroffen ist, reparieren. Denn wenn man alles reparieren müsste, müsste man sie wahrscheinlich von der Nasenspitze bis zur großen Zehe, die Schlager dann austauschen. Und das ist derzeit leider noch nicht möglich.
Sind prinzipiell alle Gefäße treffbar? Das heißt also die Verteilung im Körper, gibt es da Prädilektionsstellen, Stellen, wo es besonders häufig vorkommt, dass Gefäßprobleme auftreten?
Das ist so ähnlich wie im Straßenverkehr. Da hängt es immer an den Abzweigungen und genauso ist es bei den Gefäßen, die Schwachstellen. Wo der Befall der Atherosklerose besonders häufig ist, sind Aufzweigungen, Gefäßabgänge.
Zum Beispiel im Bereich?
Die Halsschlagader. Ja, dort, wo sich die Halsschlagader aufzweigt, in die das Hirn versorgt und eine zweite, die Muskulatur und die Haut des Gesichts versorgt.
Wir haben ursprünglich gesprochen von Aneurysmen der Aorta. Mhm. Also ich nehme an, dass das im Bauchbereich gewesen ist. Wäre es sinnvoll und wie ist da die internationale Lage, dass man da wirklich ab einem gewissen Alter, wie immer man das ansetzt, dann konkret danach sucht? Gibt es da Ansätze, Professor Hölzenbein?
Es gibt Länder in Europa, wo das durchaus durchgeführt wird. Ein besonders prominentes Beispiel ist Dänemark und Großbritannien, wo diese Untersuchungen auch mit großer Unterstützung der jeweiligen Regierungen finanziert werden. Sonst sind diese Screening-Programme relativ teuer. Das heißt, man muss mit einem Ultraschallgerät die Risikopopulationen abfahren und auch versuchen, die Risikopopulationen dazu zu bringen, dass sie sich schallen lassen. Prinzipiell wäre es sinnvoll, zum Beispiel Männer ab dem 65. Lebensjahr, die eine bestimmte Vorerkrankungsgeschichte haben, zu schallen. Man würde da sicherlich auf sehr viele Aneurysmen kommen, die man rechtzeitig behandeln kann, bevor sie zum Beispiel platzen.
Führte das möglicherweise dann auch zu einer Überforderung der in Österreich verfügbaren Institutionen? Weil, wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Dichte an Gefäßspezialisten im chirurgischen Bereich, auch im internistischen Bereich, nicht allzu groß.
Durchaus. Auch wenn diese Untersuchungen sehr, sehr einfach sind technisch, wenn man mit einem Ultraschallgerät umgehen kann, führt es derzeit sicherlich zur Überforderung des Systems.
Ja. Wir haben die Frau Dr. Kriechbaum, wie ich sehe.
Ja, grüß Gott.
Bitte sehr.
Ich wollte nur zur Ursache der Arteriosklerose sagen, dass ich gelesen habe, ist allerdings schon sicher 10 Jahre her, dass es eine Statistik gibt über Inder, die nach USA auswandern. Also Inder, die ja vorwiegend vegetarisch leben und in USA dann Fleisch essen, dass die dann eine sehr hohe Rate haben an Arteriosklerose. Und das Umgekehrte habe ich auch gelesen über Eskimo, die ja nur vom Fleisch und Fett und so leben, auch praktisch fast ohne Kohlenhydrate, dass wenn die zivilisiert werden und die Kohlenhydrate essen, dass das seither auch sehr viel Gefäßerkrankungen gibt. Also bezüglich der Ursache wollte ich heute das dazu sagen.
Frau Doktor, Sie haben ganz recht. Also wenn man von seiner gewohnten Ernährung abkommt, dann kommt es zu solchen Sachen. Ein ganz berühmtes Beispiel in diesem Zusammenhang sind die Pima-Indianer aus Mexiko, die also derzeit vom Herrn Präsidenten Trump gehindert werden, nach Amerika zu kommen. Aber die, wenn sie nach Amerika kommen, essen ganz billig und essen nur Fastfood. Und die leiden alle unter schwersten arteriosklerotischen Veränderungen. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Und das haben Sie durchaus richtig gelesen und sich gemerkt.
Eine Frage an Frau Professor von der Diagnostik her. Wir haben das Wort Ultraschall, glaube ich, mehrfach jetzt schon gehört. Das ist offenbar die einfache und sehr informative Methode, um hier über Gefäße Aussagen zu bekommen. Ist das so?
Da haben Sie schon recht, aber es gibt eine noch sehr viel einfachere Methode und das ist, einen Pulsstatus zu machen. Einfach auf an den Beinen die Pulse zu tasten. Fehlen diese Pulse, ist der nächste Schritt eine Durchblutungsmessung, die routinemäßig gemacht wird bei jedem unserer Patienten, der unsere Ambulanz betritt. Und der zweite Schritt, hat diese Untersuchung ein Ergebnis, ist dann eine Ultraschalluntersuchung, wo man dann die Engstellen, Verschlüsse lokalisieren und deren Ausmaß besser erkennen kann.
Mhm. Herr Professor, wenn die chirurgische Indikation gegeben ist, von den Techniken her, was machen Sie da? Nehmen Sie das Gefäß raus, ersetzen Sie es, setzen Sie was ein, wie schaut das aus?
In der Regel versuchen wir, möglichst viel körpereigenes Material zu verwenden, sodass wir lebendes und biologisch aktives und beeinflussbares Material verwenden. Also wir versuchen, die Venen als Bypass-Material zu verwenden, egal woher sie kommen. Oder wir versuchen, die Arterie zu belassen und nur die Innenschicht herauszunehmen und mit einem kleinen Venenstückchen den Defekt zu decken. Das sind eigentlich unsere Haupttechniken, die wir verwenden am gesamten Körper und die versuchen wir bis zur Perfektion durchzuführen.
Man hat in letzter Zeit sehr viel auch von Stents gelesen, die man setzen kann. Ist das eine Option, die sinnvoll ist?
Das ist eine sehr gute Option und das wird diese sogenannten Interventionen, die wir auch schon besprochen haben, die werden ja von mehreren Fachrichtungen gemacht, von den Angiologen, von interventionellen Radiologen oder von den Chirurgen. Es ist an sich eine hervorragende Technik, die in lokalen Anästhesie angesetzt werden kann und die vor allem ein paar Mal wiederholt werden kann, bevor man in den Patienten hineinschneiden muss. Der einzige Nachteil dieser Methoden ist, dass sie leider nicht so gut haltbar sind und dass ein Fremdkörper im Gefäß zurückbleibt.
Das heißt, dass ein Stent im Grunde genommen auch als Auslöser einer neuen Gefäßveränderung sein kann, oder?
Im Prinzip ist dies möglich und darum muss man gerade, wenn man einen Stent implantiert in ein Blutgefäß, eine besonders aggressive Therapie verwenden. Wir verwenden dann nicht nur ein Medikament zur Plättchenhemmung, sondern meistens zwei, um das Ergebnis dieser Behandlung möglichst lange zu garantieren.
Besteht ein gewisses Risiko, dass die Stents wandern auf der einen Seite, beziehungsweise besteht auch ein Risiko, dass an den Enden der Stents sich erneut Veränderungen bilden? Wie sieht das dann wirklich aus Ihrer Erfahrung aus? Und ich nehme an, die Frau Professor will da auch eine Ergänzung anbringen zu dem Thema.
Ja, ich hätte ganz gerne dazu etwas ergänzt. Nachdem ich eine invasiv tätige Angiologin bin, das ist also auch ein Schwerpunkt der Abteilung für Innere Medizin, also auf der Angiologie in der Innere Medizin im AKH, die Erkrankung schreitet natürlich fort und es kann sich dann am Ende des Stents, zu Beginn des Stents eine neue Engstelle bilden oder auch, es kommt auch im Stent zum Einwachsen von Gefäßzellen, die wuchern können, speziell bei Diabetikern, die dann im Stent wiederum Engstellen bilden. Aber es gibt inzwischen neue Technologien, es gibt medikamentenbeschichtete Stents und auch medikamentenbeschichtete Ballone, die also ein Medikament an der Oberfläche aufgetragen haben, das langsam in die Gefäßwand einzieht und dort das Zellwachstum hindert und somit die Bildung von wiederum Engstellen in dem Stent oder in dem Gefäßabschnitt verhindern soll.
Mhm. Wir haben zwei Hörer in der Leitung. Herr Meierhofer, bitte.
Ja, hallo.
Wir hören Sie gut.
Ja, gut. Mein Name ist nicht Meierhofer.
Also, gut. Zur Frage.
Es ist Folgendes. Ich drehe mein Radio kurz herunter.
Herr Meierhofer, wir haben Sie verloren, habe ich das Gefühl.
Ich habe vor zwei Jahren eine Notoperation, ein Aortenaneurysma gehabt. Ich habe dieses Aneurysma 3 Jahre vorher selbst diagnostiziert, weil ich bei einer gesunden Untersuchung vorgeschlagen habe, bitte schauen Sie bei mir bei den Aorten, denn in meiner Verwandtschaft gab es öfter ein Aneurysma, was nicht der Fall war. Meine Aorta war auf 4,8 cm, erweitert, Durchmesser, 4,8 cm Durchmesser erweitert. Und sie ist im Jänner 2015 innen gerissen. Ich habe 3 Jahre lang gelitten unter enormen Schmerzen in der Nacht, die als Angina pectoris diagnostiziert wurden, was nicht der Fall war. Ich bin selber drauf gekommen. Es waren Blähungen, die im Dünndarm entstanden sind und die enorm hinaufgedrückt haben. Die haben quer über die Brust, auf Höhe der Brustwarzen, nach links und rechts gedrückt. Ich bin selber drauf gekommen, weil ich nach allen Massagen einmal geschlafen habe wie ein Baby oder Hockelnstellung, Knie auf den Knien mit Gefäß oben, da sind die Blähungen weggegangen. Und nach 10 Minuten hatte ich keine Angina pectoris Beschwerden mehr. Wodurch kam das? Es wurde festgestellt, dass ich am Bacterial Overgrowth Syndrom leite oder Röhmheld Syndrom. Das heißt, ich wurde 99 operiert am Ösophagus, weil der nicht ordentlich schloss, und das mit einer Funduplicatio. Und nach 5-6 Jahren hat sich das Beschwerden wieder erneuert. Und mir hat dann der Operateur gesagt, bei dem ich weiterhin
also, betreuen war. Ich möchte Sie ja nicht unterbrechen, aber das führt uns ein bisschen von der Gefäßproblematik weg. Gibt es von der Seite unserer zwei Experten da einen Kurzkommentar dazu?
Naja, bei der familiären Aneurysmerkrankung operiert man an sich früher als bei der normalen, spontanen Aneurysmerkrankung. Derzeit würden wir ein infranales Aortenaneurysma ab einer Größe von etwa 5,5 cm im Durchmesser behandeln. 4,8 cm ist aus unserer Sicht ein kleines Aneurysma, welches man nicht unbedingt aggressiv behandeln sollte. Gerade dann, wenn Sie im Bauch Voroperationen haben, wie in Ihrem Fall eine Operation an der Speiseröhre, würde man sich auch hier sehr, sehr vorsichtig verhalten. Also ich glaube, man darf hier sicherlich nicht von einem Fehler sprechen, der bei Ihnen durchgeführt wurde.
Aber aus Ihrer Antwort entnehme ich, dass man bei Aneurysmen auch in gewissen Zuständen durchaus zuwarten kann und das beobachten kann.
Das ist durchaus möglich. Wir sehen ja die Aneurysmen oft schon mit einer Größe von 3, 3,5 Zentimeter im Durchmesser. Wir beobachten diese oft jahrelang. Diese Aneurysmen wachsen ja nicht linear mit der Zeiteinheit, sondern oft sehr sprunghaft. Und je nach Ausgangssituation und wie das mit den einzelnen Patienten beschaffen ist und wie sie sich uns präsentieren und was die Risikofaktoren ist, operieren wir manchmal früher, manchmal später.
Ja. Darf ich vielleicht, Frau Professor, bitten, dass Sie ein Wort noch zu dem Thema des Schlaganfalls sagen? Was ist ein Schlaganfall und vielleicht wie kommt er zustande? Eine kurze Darstellung.
Ein Schlaganfall ist, wie das Wort schon sagt, das schlagartige Auftreten einer Durchblutungsstörung im Gehirn. Die häufigste Ursache ist die Embolie. Eine Embolie ist ein kleines Teilchen, das sich zum Beispiel von der Karotis, von der Halsschlagader, von einer Auflagerung eben dort löst und eine kleinere Hirnarterie verstopft. Und das bewirkt, dass das Gebiet, das diese Hirnarterie versorgt, dann unterversorgt ist. Und es treten dann Symptome wie Gefühlsstörungen an Armen oder Beinen, einseitig auf, Sehstörungen oder was immer, Sprachstörungen.
In der Regel mit Folgeschäden.
Mit Folgeschäden, wenn nicht sehr schnell agiert wird.
Ja.
Man hat in der Regel 6 Stunden Zeit vom Beginn der Symptomatik, um zu agieren.
Ein Wort vielleicht von Ihnen beiden noch zu Aneurysmen, die sehr spät entdeckt werden im Bereich des Mesenteriums, also der abdominellen Gefäße. Gibt es da Symptome, die hinweisend sein können, die vielleicht anders sind als die Aortenaneurysmen bzw. die Karotisveränderungen? Oder ist das so selten, dass man das eigentlich in den Hintergrund schieben kann?
Man muss sagen, das ist eine wirkliche medizinische Rarität. Man spricht etwa von 1% aller Aneurysmen, die im menschlichen Körper auftreten. Es handelt sich hier vorwiegend um Aneurysmen im Bereich der Milzschlagader oder unter Ästen der oberen Darmschlagader. Und man kommt relativ selten drauf. Und ich glaube nicht, dass es Abteilungen in Österreich oder auf der Welt gibt, die in Summe mehr als 15 bis 20 Patienten in 10 Jahren zusammenbringen.
Ja. Ich glaube, das geht ein bisschen in die Richtung der Frage der Frau Ingrid, die ich in der Leitung habe. Frau Ingrid?
Ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich habe aufgrund einer Sonographie des Truncus coeliacus folgende Diagnose bekommen. Abgangsstenose und poststenotische Dilatation des Truncus und so weiter mit einer BSV 350 cm/S und einer erhöhten Enddiastole von 177.
Ja, ja.
Das Hölzenbein ist schon am Sprung, das zu beantworten.
Das kann ein sogenanntes Dunbar-Syndrom sein. Das ist keine wirkliche Gefäßerkrankung, sondern ist eine Fehlbildung, die sie seit der Geburt mit sich tragen, wo die Zwerchfellmuskeln zu stark ausgebildet sind und die Arterie dort komprimieren. Das wäre ein typischer Befund und der wird unter ganz bestimmten Umständen operiert, allerdings meistens nicht mit einer Gefäßtherapie, sondern man spaltet diesen Muskel. Aber das ist eine sehr interessante und vor allem sehr seltene Erkrankung und diese Patienten haben oft einen langen Leidensweg und sehen viele, viele Spezialitäten, bevor sie letztendlich beim Chirurgen landen.
Das stimmt. Es steht nur noch dabei, kein Nachweis einer AMS-Stenose.
Ja, das ist die obere Darmschlagader, die Arteria mesenterica superior.
Das heißt also man müsste schon irgendwas machen. Man hat mir gesagt, dass das ein anderes Gefäß übernimmt und man muss nichts machen. Aber das würde nicht unbedingt stimmen.
Es ist richtig, das Dunbar-Syndrom wird nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen operiert. Und ich kann Ihnen sagen, also ich sehe ungefähr so einen Patienten alle 2 Jahre mit sowas, der wirklich eine Operation benötigt.
Also im Großen und Ganzen eine sehr positive Auskunft für die Frau Ingrid. Wir haben das Wort Schaufenstererkrankung mehrfach gehabt und da darf ich die Frau Professor fragen, was verbirgt sich denn dahinter? Wie kommt das Schaufenster da ins Gerede?
Schaufensterkrankheit, unter der Schaufensterkrankheit versteht man, dass die Schmerzen in den Beinen, vor allem in den Waden, auch, aber auch in den Oberschenkel oder manchmal an der Fußsohle beim Gehen, die zum Stehenbleiben zwingen. Der Patient, man hat so dann den Eindruck, die Person macht einen Schaufensterbummel, bleibt bei jedem Schaufenster stehen, muss rasten, dann verschwindet der Schmerz.
Das sind ja meistens Herren, nicht?
Vorwiegend Männer, aber natürlich auch Frauen.
Mhm.
Der Hauptrisikofaktor für diese Schaufensterkrankheit ist das Rauchen und der Diabetes, aber auch Bluthochdruck und erhöhtes Cholesterin.
Das heißt, in Ruhe, wenn die Personen dann die Fensterscheiben betrachten,
sind diese Personen schmerzfrei.
Erholt sich das, mhm, weil die Durchblutung wieder verbessert wird.
Genau. Das ist ein Schmerz, der ist gut reproduzierbar. Das heißt, er tritt immer wieder auf, regelmäßig. Und wenn das den betreffenden Patienten sehr belastet, sehr einschränkt, dann kann man zu einem Kathetereingriff schreiten, nach einer ausreichenden Diagnostik des Patienten.
Und Kathetereingriff hieße Erweiterung oder was passiert da?
Beim Kathetereingriff wird, je nachdem wo sich dieses Problem befindet, meistens in der Leiste eingegangen und durch den Verschluss, durch die Engstelle mit einem Draht praktisch durchgezogen und dann mit Ballonen aufgedehnt, je nach Länge der Läsion, der Engstelle oder des Verschlusses dann auch gestentet.
Mhm. In der Vorbereitung dieser Sendung ist mir aufgefallen, wie diffizil die Methoden sein müssen, Professor Hölzenbein. Wie gelingt es, ein doch kleines Gefäß so sauber zu nähen, dass es dicht ist, dass das Ganze funktionell wieder in Ordnung ist? Wie gehen Sie da als Gefäßchirurg an dieses Problem heran, an dieses Konkrete?
Das Problem ist, dass die Gefäßchirurgen sehr lange trainieren müssen, um das wirklich zusammenzubringen. Auf der einen Seite sind diese Schlagadern sehr verkalkt und sehr schwer zu bearbeiten, auf der anderen Seite relativ klein. Man muss sich vorstellen, dass wir mit Vergrößerungstechniken arbeiten, sonst würden wir das gar nicht sehen. Und es ist, wir operieren zum Beispiel auch relativ viele Kinder, also Gefäße bis zu einem halben Millimeter Durchmesser können wir ganz bequem so zusammennähen. Die Fäden sind so klein, dass man sie mit freiem Auge fast nicht mehr sieht, sind etwa in der Fadenstärke von Haaren und sind ganz kleine blaue Fädchen mit ganz kleinen Nadeln, die ungefähr 3 bis 4 Millimeter lang sind, mit denen wir das nähen.
Unvorstellbar. Wir kommen sehr schnell ans Ende unserer Sendung und da möchte ich vielleicht die Frage stellen an die Frau Professor, quasi eine Vision, was wünschen Sie sich so für die Zukunft im Bereich der Angiologie, wie soll es weitergehen, was kommt auf uns zu, was sind neue Entwicklungen, die man vielleicht schon vorausahnen kann?
Das, was ich mir in erster Linie wünsche für unsere Gefäßpatienten österreichweit, ist eine verbesserte Versorgung unserer Patienten durch die Bildung von neuen Gefäßzentren. Es gibt in Österreich aktuell 250 tätige internistische Angiologen, wobei man sagen muss, dass nicht mehr alle aktiv tätig sind. Das ist relativ wenig.
Mhm, ja. Herr Professor Hölzenbein, wie schaut es bei Ihnen im Blick in die Zukunft? Ein Satz.
Ich würde mir wünschen, dass wir interdisziplinär arbeiten können und dass wir den Gefäßpatienten sozusagen von allen Seiten her zugehen können, nicht nur die Chirurgen, nicht nur die Angiologen und die interventionellen Radiologen, sondern alle unsere Spezialitäten sich sozusagen an einen Tisch setzen und in der Mitte der Patient sitzt und dass von uns allen jeweils das Spezialwissen angeboten bekommt.
Kann, ja. Ich glaube, das ist ein sehr passendes Schlusswort. Wir sind damit am Ende unserer Sendung angelangt. Bis 15 Uhr, wie bereits angekündigt, beantworten die heutigen Gäste ihre Fragen unter oe1.orf.at. Als Hinweis, am kommenden Mittwoch stellen wir Ihnen im Ö1 Gesundheitsmagazin die österreichischen Arzneipflanze 2017 vor. So viel darf ich jetzt schon verraten, sie wirkt besonders effektiv gegen Schmerzen. Ich darf mich für heute verabschieden, auch im Namen der Redaktion Dr. Christoph Lepprich und Frau Magistra Nora Kirchschlager. Auf Wiederhören für heute, sagt Ihr Manfred Götz.